Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcastes. Wir sitzen hier in Ostfildern und blicken auf die weiten Felder und die Höhenzüge von Mittelgebirgen. Warum? Weil wir nämlich im Headquarter der DAT sind und mir gegenüber sitzt der Sprecher der Geschäftsleitung der DAT, Jens Nitschmann. Servus Jens.
Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Oder du hier bist.
Ja, also wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und mit dir mal das Thema DAT zu besprechen. Natürlich, DAT hat was mit Daten zu tun. Es geht um Zahlenwelten. Es geht darum, was macht die DAT. Wir wollen der Branche eben einmal näher bringen, das Thema DAT. Natürlich wissen viele, was dahinter steckt, aber vielleicht nicht so im Detail. Und zweitens geht es auch darum, ihr habt ja jetzt im Januar und jetzt ist es Februar den neuen DAT-Report vorgestellt, der ja quasi eine legendäre Befragung ist, die schon seit Jahrzehnten eben zum Thema Automobil und Autofahrer wertvolle Daten liefert. Und das wollen wir uns heute mal anhören. Aber zunächst mal ganz kurz zur DAT, lieber Jens. Die DAT ist eine Institution in der Branche, zweifellos. Kannst du in drei Sätzen sagen, was ihr eigentlich macht?
Ja, selbstverständlich kann ich das. Und ich sehe auch tatsächlich, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung immer dann, wenn wir den DAT-Report vorstellen, irgendwie möglicherweise der Eindruck entsteht, wir kümmern uns um Marktuntersuchungen gegenüber Endverbrauchern. Das ist aber tatsächlich, ja, ist ein bisschen despektierlich, eine Art Hobby. Das ist gar nicht der Kern unserer Tätigkeit. Der Kern, das wissen viele, aber vielleicht tatsächlich noch nicht alle. Der Kern ist, Daten zu sammeln, nehmen Fahrzeugdaten, alles, was es noch irgendwie gibt an Fahrzeugdaten, dies zu ergänzen, wo nötig. Und es ist tatsächlich nötig, weil es eben manche Hersteller, Importeure gar keine Lackinformationen beispielsweise verfügbar haben. Also diese zu ergänzen und dann, das ist eigentlich das der Kern unsere Tätigkeiten, die zu strukturieren, fabrikatsübergreifend vereinheitlichen, zu normalisieren und die dann am Ende dem Nutzer wieder zur Verfügung zu stellen. Und in dieser Prozesskette ist natürlich viel mit Software und aber auch mittlerweile KI, weil die Anzahl der eingehenden Daten, die wir bekommen, so umfassend ist, dass man das gar nicht mehr ohne die Nutzung von KI meistens zur Analysierung, zur Analyse von Dokumenten gar nicht anders mehr regeln kann. Fakt ist, dass am Ende da Systeme rauskommen, mit denen man eben unter anderem eine Reparaturkostenkalkulation, eine Fahrzeugbewertung, Restwertprognosen dergleichen mehr machen kann, die dann Prozesse in den Autohäusern oder Werkstätten oder bei Sachverständigen, bei Banken, bei Leasinggesellschaften und so weiter unterstützen. Und manchmal, und das ist vielleicht gar nicht jedem so bewusst, ist es so, dass er wahrscheinlich mit DAT-Daten arbeitet oder von uns stammenden Daten arbeitet, ohne direkt ein DAT-System anzuwenden, weil wir funktionale Schnittstellen haben oder beispielsweise in einem Verkäuferarbeitsplatz oder einem ERP-System, also im DMS, dann eben DAT-Daten erscheinen, die über funktionale Schnittstellen bereitgestellt werden. Also insofern sind wir schon, glaube ich, eine Art, nicht nur Institution, sondern wir sind eben auch so eine Art Gatekeeper für alle möglichen Prozesse, die in dem Zusammenhang mit Fahrzeugen stattfinden. Und insofern sind wir uns auch der Verantwortung bewusst, dass die Daten richtig sind und verfügbar bleiben.
Wenn man mal die beiden Bereiche anschaut, Reparaturdaten, ich glaube, bei Reparaturdaten ist klar, jede Werkstatt muss eben mit solchen Daten arbeiten, um überhaupt die Dienstleistung zu erfüllen. Aber die andere Sache ist ja die Bewertung, ja, also die Fahrzeugbewertung. Wie würdest du das beschreiben? Ist beides ebenbürtig oder ist die Fahrzeugbewertung nur was Besonderes? Weil da geht es ja wirklich um Werte, die eben auch, wenn die Daten falsch wären, ja quasi sozusagen auch, könnte man Werte vernichten.
Ja, das ist natürlich, da ist die Verantwortung noch größer. Vom Aufwand her, würde ich mal sagen, ist der Aufwand, die Daten für die Reparaturkostenkalkulation reinzustellen, höher. Da sind mehr Daten, mehr Logiken zu verarbeiten. Bei der Fahrzeugbewertung handelt es sich ja tatsächlich um Eigenerhebungen der DAT. Da nutzen wir übrigens anders als viele andere tatsächlich Transaktionsdaten, also Fahrzeuge, die real verkauft worden sind und die dazugehörigen Preise. Wir nutzen die Angebotspreise, die im Internet stehen, auch, aber nicht die Angebotspreise an sich. Da geht es eher um einen Trend. Wir nutzen dort eher die Plausibilität der Kilometerlaufleistungen, ne? Weil das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass eben die Kilometerlaufleistung ja immer im Kontext zum Fahrzeugalter und dann eben auch zum Preis stehen muss. Und da gibt es eben für alle Dinge, die wir, ja, wenn ich mal so will, abstrakter tun, also nicht das Einzelfahrzeug bewerten oder System zur Verfügung stellen, wo das geht, sondern eher einer Bank oder einer Leasinggesellschaft, die den Service bereitstellen, deren Bestände zu bewerten. Die haben ja gar keine realen Kilometerlaufleistungen, wollen aber trotzdem wissen, was der Bestandwert ist. Und dann unterstellen wir sogenannte Bezugsfahrstrecken. Und diese Bezugsfahrstrecken, die können natürlich nur der theoretische Wert sein, den ein Fahrzeug in einem bestimmten Alter eben erreicht hat. Aber das sind wir schon relativ nahe der Realität, weil wir da eben Millionen von Fahrzeugen angeboten, auch auswerten und eigene Erhebungen haben. Aber insofern ist es richtig, dass die Ergebnisse, die wir dabei erzielen, die haben schon Einfluss. Und da gibt es ja zwei Arten von Einfluss. Der erste Einfluss ist, was ist das Auto wert? Das ist von uns eine Einschätzung, die wir bringen, und was real am Tresen dann stattfindet, das ist natürlich dann möglicherweise abweichend davon, hat aber dann eben auch mit dem Zustand des jeweiligen Fahrzeuges zu tun. Und die andere Relevanz, die, glaube ich, dann für die ganzen Captives, Hersteller, Importeure bedeutsam ist, ist das Thema, wie schätzen wir die voraussichtlichen Restwerte ein. Das ist ja auch so ein Begriff, der in der Branche häufig falsch verwendet wird. Für uns ist ein Neufahrzeug-Restwert der Wert eines Fahrzeuges, der in 3 Jahren noch einer definierten Laufleistung erreicht wird. Und manche reden vom Restwert und meinen damit den Gebrauchtwagenwert, und andere reden vom Restwert und meinten damit den Wert eines zertrümmerten Autos nach dem Unfall. Das sind also voneinander unterschiedliche Dinge, und wir versuchen halt eben von Restwerten nur dann zu sprechen, wenn es um das Ende deines Leasing-Laufzeitpunkts geht.
Also mal nachfragen, das Thema Daten. Wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, da ist, sind ja die Datenquellen schier explodiert. Ja, es gibt Gebrauchtwagenbörsen, es gibt das Internet, das sehr viele Daten liefert. Es gibt das Auto selber, das immer mehr Daten produziert. Ist es eigentlich jetzt positiv, weil man damit genauer wird, oder ist es auch eben eher eine Herausforderung, weil man dann die Daten auch entsprechend erstmal bewerten muss?
Ja, ich denke, eine Herausforderung ist es immer, viele Daten zu verarbeiten. Das sagt ja aber gerade, dass wir gerade bei den Angebotspreisen aus den Börsen, dann nehmen wir eher diese Informationen, um den Trend, wenn es um die Preise geht, um den Trend zu analysieren. Aber letzten Endes, das will ich nicht verhehlen, haben wir über die Jahre, als die Börsen entstanden, auch Sorge gehabt, ob nicht möglicherweise unser Business des Gebrauchtfahrzeugs Bewertungsthemas ins Wanken geraten könnte, wenn so eine mobile oder so ein Autoscout 1,5 Millionen Datensätze da drin haben. Wir haben aber relativ schnell gelernt, weil wir haben auch ganz engen Kontakt zu den Börsen, dass es tatsächlich dort um Angebotspreise geht und um nichts anderes, dem Wunsch eines Anbieters, was er denn für das jeweilige Fahrzeug gerne hätte, was ja zwangsläufig nichts mit dem realen Verkaufspreis zu tun haben muss. Man kann natürlich, denke ich, von diesem Angebotspreis auch eine theoretische Berechnung anstellen, was denn dann ein durchschnittlicher Verkaufspreis, ein realer Verkaufspreis wäre. Aber das ist deswegen etwas kritisch, so sehen wir das, weil unserer Einschätzung nach und beim Glas Bier bestätigen das auch im vertraulichen Gespräch die Internetbörsenvertreter, dass dort schon auch viele Angebote von Fahrzeugen drin sind, die es gar nicht gibt, also nicht real gibt, sondern es gibt da eben unter den Anbietern ein paar schwarze Schafe, die dann eben Lockvogelangebote machen beispielsweise, um dann erstmal jemanden ins Telefon zu bekommen, um dann wiederum dem ein ganz anderes Auto zu verkaufen, als da angeboten war, weil es das gar nicht existiert. Und damit kritisiere ich nicht die Börsen, die haben das auch nur bedrängt im Griff. Das sind ja nicht vor Ort, wo das Auto dann steht. Aber Fakt ist, dass dadurch natürlich die Datenmenge gar nicht jetzt unbedingt das ausschlaggebende Kriterium ist für die Einschätzung des Preises, sondern es verzerrt nochmal die Angebotspreis-Durchschnittsangaben. Und deswegen kann man sich darauf nicht verlassen, sondern wir nutzen, wie gesagt, diese Internetbörsen. Und da muss man vielleicht auch noch die Einschränkung machen, soweit dort Fahrzeuge drin sind mit Fahrgestellnummer, die man zwar so direkt nicht sieht, die aber in der Übertragung unter der Decke natürlich verfügbar sind. Und solange eine Fahrgestellnummer, also ein Fahrzeug, eindeutig zuzuweisen ist, dann sehen wir auch sehr genau, wann das Fahrzeug reingestellt ist, wann es wieder rausgenommen worden ist, wann es wieder reingestellt worden ist, welche Angebotspreisveränderungen in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Und bis es am Ende bei uns in den Transaktionspreisen landet, die wir dann wiederum von den Herstellern oder den Händlerverbänden oder von den Silverdat-Nutzern bekommen, das ist mir egal. Aber das sind dann reale Preise und die sind eben auch die Grundlage für die Fahrzeugbewertung.
Mhm. Sehr viele Daten, die reinkommen aus unterschiedlichen Quellen, werden strukturiert und werden quasi der Branche wiedergegeben. Das sieht nach einem Businessmodell aus, wo man sehr viel Geld verdienen kann.
Ja, theoretisch vielleicht, wenn wir ein US-amerikanisches Kind von Silicon Valley wären, sind wir aber nicht. Wir sind Kind dieser Branche. 44,4% unserer Gesellschafteranteile fallen auf den ZDK und den BIV zur hälftigen Teil. Und insofern kann man mal davon ausgehen, dass die, wenn wir hier Shareholder Value betreiben würden, das am Ende nicht so toll finden. Ne? Also das, man kann es ja allenthalben lesen, wenn die Internetbörsen gerade mal wieder ihre Einstellungspreise da erhöhen, das machen sie irgendwie gefühlt 2-3 Mal im Jahr, dann ist es so, dass natürlich die ganze Branche stöhnt. Dort gibt es eine gewisse Abhängigkeit, das muss man schon so sehen, wie es ist. Ne? Das gebraucht ohne so eine Börse, kriegst du kein Auto mehr vom Hof. Aber die DAT ist eben nicht so ein Shareholder-getriebenes Unternehmen, sondern das ist ein Unternehmen, was Verbänden gehört. Und die drei oder jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, 4 Verbände, die haben vor allen Dingen Interesse, dass der Kern unseres Geschäftsmodells ist, die berühmten Daten sammeln, aufbereiten, ergänzen und zur Verfügung stellen für bezahlbare Preise. Und zwar bezahlbar für die freie Werkstatt mit 2 Mechanikern oder die Mercedes-Niederlassung, die das sich beide gleich leisten können müssen, unsere Daten zu benutzen, weil die müssen am Ende auf Augenhöhe miteinander am Markt agieren können. Und das können sie nur dann, wenn die DAT-Inhalte bezahlbar sind. Und das sind sie, glaube ich, weil wir sind da, glaube ich, sehr moderat und auch schon lange Benchmark in dieser Szene. Und das werden wir auch bleiben, da gibt es überhaupt keine Frage.
4 Verbände, ZDK, BIV, dann der VDIK und der ZDK, also die Verbände vom Handel, die Verbände von den Werkstätten, die Importeure und die deutsche Autoindustrie sind sozusagen die Träger der DAT. Welchen Einfluss nehmen die ein?
Ja, wenn ich jetzt sage keinen, glaubt mir das niemand. Aber die im Kontext zur Frage ist es tatsächlich so. Und wenn man das bei Licht betrachtet und sich herleitet, dass eben, gucken Sie den ZDK und den BIV, da ist es im Moment besonders deutlich, die haben schon mal unterschiedliche Interessen, die beiden. Und das ist Handel und Handwerk, das ist eigentlich eine Seite. Dann gibt es die Autoindustrie, ne? Die hat natürlich andere Interessen als jetzt der Handel und Handwerk. Und da gibt es die Importeure, die per se ja Wettbewerber auch zu den deutschen Herstellern sind. Das ist sozusagen eine Gruppe von unterschiedlichen Interessen, die zwar alle in einem Markt tätig sind und dass sie unterschiedlichen Interesse haben, ist ja Natur gegeben, das ist auch nicht weiter schlimm. Aber jetzt stellen wir sich vor, die DAT würde bei einem dieser Interessenlagen irgendwie eine sozusagen besondere, dem jeweiligen Gesellschafter vielleicht nützliche Aktivität entfalten, was dann in unseren Gremien los wäre, das kann man sich vorstellen. Und deswegen vermeiden wir jegliche Art von Vorteilsnahme eines jeden Gesellschafters, egal ob groß oder klein oder dick oder dünn ist. Das ist für uns ganz wichtig. Und als wir vor Jahren mal begonnen haben, die Marke DAT im Kern zu analysieren, kam dabei raus, nicht weil wir uns das ausgedacht haben, sondern es ist tatsächlich ein Analyseergebnis, dass wir die neutrale Dateninstanz der Automobilwirtschaft sind. Das ist ja, das ist wie gesagt kein Marketing, ne? Das ist tatsächlich unser Markenkern. Und nur die Neutralität verursacht, dass wir am Markt so agieren können, wie wir agieren. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht und ohne da irgendjemanden was schön zu reden sagen, die Gesellschafter nehmen keinen Einfluss auf die Wertfindung oder Preisgestaltung oder sonst irgendwelche Maßnahmen der DAT. Und wenn es da noch irgendeinen Beweis braucht, dann muss man in die DAT-Satzung gucken. Ich glaube, Paragraph 6 steht dann drin, die Gesellschafter, steht da, nehmen keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Verwaltungsrats oder der Geschäftsführung. Das gibt's selten in Satzungen, ist aber genau der Tatsache geschuldet, dass die DAT so vorgehen kann, wie sie vorgeht. Und wenn man Gesellschaftsrechtler fragt, wenn man da mit solchen Leuten zu tun haben, dann sagen die also so, ein Satz in so einer Satzung liest man extrem selten. Aber es ist eben der Tatsache geschuldet, dass unsere Gesellschafter die Verantwortung gesehen haben, schon vor vielen Jahrzehnten und bis heute hat sich das nicht geändert, dass die DAT eben sozusagen unabhängig agieren kann und dadurch dann tatsächlich reale, marktgerechte Informationen bereitstellen kann.
Neutralität, das ist also ein Bestandteil der DNA der DAT, der Deutschen Automobiltreuhand, sollte man mal aussprechen. Heißt es zum Beispiel, dass ihr euch nicht meldet, wenn die Bundesregierung eine Prämie auslobt für BEVs und für PEVs, also für rein elektrische Fahrzeuge und für Plug-in-Hybrids, und man genau weiß, dass die Restwerte damit eben entsprechend runterfallen?
Ja, man muss mal unterscheiden zwischen dem, was wir uns dabei denken, und da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund, aber in dem, was letzten Endes die Rolle der DAT ist. Die Rolle der DAT ist eben, Fakten zu sammeln, zur Verfügung zu stellen und dann Dritten zu überlassen, mit den Informationen umzugehen. Und so kommt es auch schon vor, dass unsere Gesellschafter auf uns zukommen und sagen, da gibt's jetzt folgende Überlegungen in der Gesetzgebung, die wir beurteilen sollen. Was sagt denn ihr DAT dazu? Und dann äußern wir uns schon sehr konkret. Und wenn man jetzt speziell auf diese jüngste Prämie angeht, und ich bin da ja auch in der Eröffnung vom DAT-Report kurz drauf eingegangen, finden wir es schon sehr merkwürdig, wenn man eine Prämie auslobt an eine Zielgruppe, nämlich der Familien, die sich jetzt also da Elektroautos leisten können sollen mit diesen maximal 6.000 Euro, die jedenfalls nach unserer Wahrnehmung gar nicht als Neufahrzeugkunden auf dem Markt relevant sind, weil die dort eher auf dem Gebrauchtwagenmarkt ihre doch dann etwas günstigeren Fahrzeuge, ist ja logisch, ne, als junge Familie, dann kaufst du nicht ein Elektroauto, was im Schnitt 47.000 Euro plus kostet, sondern da guckst du halt nach einem Kombi, der eben die Familienbedürfnisse besser erfüllt, und den findest du halt in der Regel eher auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wenn sich jetzt also sozusagen eine Zielrichtung einer Prämie, eine Klientel richtet, die eigentlich gar nicht adäquat sind, dann fragen wir uns schon, was das für einen Sinn hat. Und darüber hinaus ist es eben auch so, dass diese Prämie, wenn die dann erst im Mai überhaupt abrufbar ist oder erstmal der Antrag gestellt werden kann, weil dann erst ein Portal zur Verfügung steht, da fragt man sich schon, wessen Geisteskind Leute sind, die sowas beschließen und verkünden, weil da ja offensichtlich ist, dass die keine Ahnung haben, wie der Markt funktioniert, weil ist doch logisch und das sieht man ja an den aktuellen Zulassungszahlen auch im Januar und im Februar wird es nicht besser sein, dass ein Auto oder dass diese batterieelektrischen Autos eben dann erstmal nicht gekauft werden, weil man wartet jetzt als Endverbraucher, ja mal sehen, was da mit dieser Förderung funktioniert und bin ich denn da in irgendeiner Form begünstigt oder eben auch nicht und läuft dann dieser Antrag durch und so weiter. Das sind alles Markthemmnisse, die man, wenn man gesund Menschenverstand einsetzt, und da braucht man kein DAT-Geschäftsführer zu sein, um den zu haben. Das wird jeder, der sich mit einer hohen Investition befasst, als Familie auch haben. Da werden die sagen, wir warten eher mal ab. Und das Ergebnis ist eben, dass der Markt gelähmt wird und das Gegenteil von dem erreicht wird, was man eigentlich geplant hat. Sehr traurig.
Und wird auch Verluste geben im Gebrauchtwagengeschäft mit BEVs, weil ja die Restwerte entsprechend sinken werden?
Naja, das ist ja, ich will jetzt ja nicht dann Gesetzgeber oder Regierungsbashing betreiben, aber das ist ja das Nächste. Also bei der letzten Prämien, bis die 23 da abrupt endete, hat es ja wenigstens noch die Förderung von Gebrauchtwagen auch gegeben. Ne? Und soweit ich informiert bin, haben die Verbände, also unsere Gesellschaft, bei jedem Kontakt mit den Regierungsvertretern gesagt, macht bitte diesmal auch die Gebrauchten mit in die Förderung. Weil logisch, wenn du am vorne was förderst, dann ist das quasi im Ergebnis eins zu eins eine Belastung auf den jungen Gebrauchten. So, und jetzt haben die Hersteller natürlich mit viel Engagement gerade die elektrischen Autos da in ihre eigene Verantwortung genommen über die Agenturgeschäfte und plötzlich stellen natürlich alle mit mehr oder minder Entrüstung fest, dass man jetzt hier ein Restwertproblem generiert hat, weil diese Autos dann nicht vom Hof gehen. Na, dann gehen die neuen vom Hof möglicherweise, wenn sie denn vom Hof gehen, aber die Gebrauchten eben nicht. Und wenn die dann eben nur mit wirklich hohen Nachlässen, und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein und es dient auch nicht der Nachhaltigkeit oder der Umweltrelevanz oder Schonung.
Dein Vorgänger Volker Prüfer, der leider im letzten Jahr verstorben ist, war ja stolz auf die Schwurhand im Markenzeichen. Die wird ja getragen, gelb auf blau, blau auf gelb. Ist sowas noch zeitgemäß?
Naja, also eine Marke verbindet sich immer mit Symbolen. Und wir haben in der Tat vor ein paar Jahren mal so, ist auch schon eine Zeit lang her, 10 Jahre oder sowas, haben wir tatsächlich mal Leute, die berufsmäßig mit dem Thema umgehen, also eine renommierte Agentur, zwei sogar, gefragt, ob sie nicht eine Idee hätten, wie man das DAT-Logo verändern könnte, moderner irgendwie machen könnte. Das ist ja über die Jahre auch immer mal passiert, das Auto so ein bisschen angepasst und die Hand so ein kleines bisschen angepasst. Aber die haben uns damals gesagt, um Gottes Willen, ja nicht, eine etablierte Marke optisch so verändern. Und es gibt da Tests, die haben mich echt beeindruckt, wenn man nämlich so eine Milchglasscheibe über Marken legt, also nicht jetzt nur über die DRT-Marke, sondern über alle möglichen Marken, können sie durch die Milchglasscheibe nur die Marken erkennen, die jetzt sozusagen eingeführt und etabliert sind. Alle anderen Marken erkennt man gar nicht. Ne? Und bei der DAT-Schwurhand ist das ganz genauso. Die erkennt man sofort. Und insofern hat uns das überzeugt. Dann haben wir dann Retuschen übernommen. Ne? Man hat halt irgendwie mal das sauberer gezeichnet oder irgend sowas, damit die Ränder, damit man es besser noch groß skalieren kann und sowas. Aber im Wesentlichen ist da nichts verändert. Und ich finde es auch durchaus zeitgemäß und ich sag mal, dass wir, wenn es jetzt um den Namen geht, die deutsche Automobil-Treuhand nicht mehr ganz so ausbreiten, sondern lieber selbst DAT sagen und nicht Stadt im Übrigen, sondern DAT sagen und das auch international ja verwendet wird. Wir sind ja insgesamt 21 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, davon 15 im Ausland. Und die verwenden das DAT jetzt ohne Deutsche als Kernelement. Und da funktioniert das ganz genauso.
Aber die Schwurhand bleibt?
Schwurhand bleibt definitiv.
Ist die ein Versprechen auch?
Das ist natürlich ein Versprechen. Das ist das Versprechen, dass die DAT die neutrale Dateninstanz ist. Und das Treuhand, ne, gibt's ja im Englischen quasi nur eine wirklich ernstzunehmende Übersetzung, nämlich das Trust. Und das bedeutet Vertrauen. Und genau das, darum geht's in dieser Veranstaltung, die wir hier machen.
Wenn man so die 90er Jahre und die 2000er Jahre anschaue, die waren ja doch sehr stark auch geprägt von Wettbewerb mit Eurotax. Jetzt sozusagen hat sich die DAT durchgesetzt. Ist es besser, wenn es nur einen gibt für alle?
Nein. Nein, nein. Wir haben unsere Wettbewerber, ob die nun Schwacke, Eurotax oder eben Autotax, Auto Online hießen oder heißen, immer sehr geschätzt. Weil das größte Problem, was man als Monopolist hat, ist ja, dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Ne? Soweit ist es nie gekommen und es ist ja bis heute so, dass die beiden Wettbewerber zwar jetzt schwerpunktmäßig im Bereich Karolack jetzt Autotax oder eben auch in der Fahrzeugbewertung vielleicht weniger, aber im Bereich Restwertprognosen dann schon auch Eurotax oder Schwacke, da immer noch eine absolute Relevanz hat am Markt. Sind aber noch ein paar hinzugekommen, GT Motive und so weiter, die durchaus ernst zu nehmen sind und das machen wir auch. Aber im Wesentlichen dienen die uns selbst reflektiert auf uns und unser Produkt und Dienstleistung zu gucken und zu schauen, dass wir immer am Ball bleiben. Und ich glaube, das gelingt uns auch und haben unsere Wettbewerber nicht geringen Anteil dran, weil wir eben die nicht kopieren, aber dass wir hergehen und versuchen immer die Nase ein Stück weit vorn zu haben und die Technologieführerschaft, die wir uns mittlerweile mühsam erkämpft haben, auch behalten, weil das weiß jeder, der einen hohen Marktanteil hat, da geht es im Wesentlichen immer darum, diesen Marktanteil zu halten. Ne? Also die Bestände, die man hat, irgendwie an sich zu binden und dafür eben alles zu tun und sich auch Dinge einfallen zu lassen, die vielleicht noch nicht so auf den ersten Blick gleich was damit zu tun haben, eine Kundenbindung zu machen. Aber wenn ich mir die Zeit es erlaubt, kann ich da einen kleinen Ausflug zu unserer Tochtergesellschaft Promotor machen. Ne?
Gerne.
Promotor XP. Wir haben diese Beratungsgesellschaft, Betriebsberatung Autohaus, mal übernommen. Da gab es eine Gelegenheit dazu, die haben wir dann erfasst. Nicht, weil wir jetzt gedacht haben, wir suchen unser Heil in der Beratung der Zukunft und glauben nicht mehr ans Geschäftsmodell Daten und Systeme, sondern hier ging es um Folgendes. Die Kunden der DAT im Autohaussegment, im Fabrikatsegment verändern sich dramatisch. Die Inhaber werden weniger, die Gesellschaften werden größer. Neulich hat ein renommierter Händler im Ruhrgebiet kundgetan, dass er also denkt, dass ein großes Autohausgruppe einen Umsatz so um die 2 Milliarden Euro haben muss. Mit dem gleichen Vorstandsvorsitzenden sind wir vor 25 Jahren unterm Schreibtisch gekrochen und haben versucht, die LAN-Kabel zu verlegen oder einen Drucker anzuschließen oder sowas. Ne? Mittlerweile sind das Läden, die dann mehrere tausend Mitarbeiter haben und 50 und mehr Standorte. Und dort ist es unsere große Sorge, dass unsere Mitarbeiter im Außendienst dieses Management nicht mehr erreichen. Und dass es in diesem Management natürlich mittlerweile auch Leute gibt, die von außen dazukommen, die vielleicht mit der DAT nicht aufgewachsen sind, halt in der Ausbildung. Und dann wir die Sorge haben, dass dieses Management irgendwann auf die Idee kommt, ja, bei der Analyse der Kosten brauchst du denn eigentlich die DAT noch? Neben vielen anderen Dienstleistern. Und dann irgendeiner sagt, ja, probieren wir es mal ohne. Das heißt natürlich, dass es an der Basis bei den Leuten, die Reparaturkostenkalkulation und Fahrzeugbewertung machen müssen, Krawall gäbe. Aber das ist vielleicht im Moment bei so einer Entscheidung gar nicht, steht das gar nicht im Vordergrund. Und dann hätten wir mit viel Mühe, müssten wir das wieder einsammeln und wieder einfangen. Soweit solche Fälle hat es übrigens gegeben, sonst würde ich darüber nicht reden. Und das weiß ich, dass das einen Riesenaufwand bedeutet. Am Ende Gott sei Dank wieder erfolgreich. Aber wir brauchen auf Management-Ebene Themen, die es Management interessiert. Und das ist eben nicht, kann jeder mit Silverdat kalkulieren oder bewerten. Das ist für die sozusagen eine Sache der Voraussetzung. Das muss gemacht werden, wird auch gemacht, ist gar keine Frage. So. Und wie können wir jetzt das Management mit DAT beeindrucken? Indem wir über die Beratungsgesellschaft jetzt Tools geschaffen haben, wo wir die Unternehmen, ohne in deren Buchhaltung zu schauen, bewerten können. Wir können feststellen, ob ein Unternehmen, ein Teil eines Unternehmens am Markt erfolgreich agiert oder nicht. Also wir können einschätzen, wie sind die Standzeiten beispielsweise. Wir können einschätzen, wie sind die Verkaufspreise. Und das jeweils innerhalb von einer Gruppe oder eben auch mit Wettbewerbern in der Region. Und wenn Sie mit so einer Information an die Managementleute rantreten, es ist völlig klar, dass die das interessieren muss, dass das ein Benchmark. Und manchmal ist es tatsächlich so, dann sieht man, irgendeine Filiale performt halt nicht so. Warum ist das so? Dann stellt sich raus, darüber werden dann eben die Pakete der Autos vermarktet, die man selbst nicht am Standort vermarkten will. Da gibt es natürlich dann Gründe, warum dort die Preise niedriger sind. Aber manchmal, und das ist so selten leider auch nicht, da stellt man fest, oh, bei der Filiale gibt es ein Problem. Ob jetzt im After-Sales-Bereich, da geht es ganz genauso, oder im Werkstatt oder im Handelsbereich. Das interessiert das Management. Und da wuchern wir natürlich mit dem Fund, dass wir über Millionen von Datensätzen aus der Fahrzeugbewertung und auch der Schadenskalkulation verfügen. Niemand muss Angst haben, dass wir seine Daten irgendwie veröffentlichen. Das machen wir nicht. Wir werden auch immer nur dafür anonymisierte Daten verwenden, logisch. Aber als Indikation, um dann mal genauer hinzukommen und dann eben, wenn bei Bedarf besteht, eine Beratungsleistung da oben drauf zu setzen, das ist dann quasi nur noch der Benefit am Schluss. Aber für uns als DAT bedeutet das, wir bleiben am Ball, wir werden im Management gehört und keiner vergisst, dass es irgendeinen Sinn macht, mit der DAT zu arbeiten.
Du, im Unterschied zu deinem Vorgänger, bist du auch jemand, der die weißen Tasten vom Klavier spielen kann. wie würdest du dann dein Führungsstil beschreiben?
Naja, also schon mal anders als der Patriarch, der Volker Prüfer mal war, kam aus den 70ern, aus der Daimler-Organisation. Da wurde abends noch der Cognac geöffnet, wenn da irgendein Geschäft gelaufen ist. Und da wurde natürlich...
Es gab auch immer Wein.
In der DAT war das abgeschwächt, da gab es tatsächlich Wein und Wasser. Aber Volker Prüfer hat hier im Haus täglich 3 Schachteln Zigaretten geraucht. Das glaubt man heute gar nicht mehr. Ich habe 17 Jahre mit ihm zusammen, aber ich könnte selbst gar nicht mehr glauben. 2 Stunden Meeting mit ihm war der Aschenbecher voll. Also das war schon krass. Und es hat niemanden irgendwie so richtig gestört. Das wäre natürlich alles heute undenkbar. Aber er hat eben von wirklich so als Mensch, er war ja jemand, der DAT wirklich Impulse gegeben hat, die bis heute tragen, ne, die Silverdat. Die Bündelung von Fahrzeugbewertung, Schadenskalkulation in einem Produkt, das ist seine Erfindung gewesen, auch auf das Medium CD-ROM zu gehen, zu einer Zeit, wo man gerade so sich dran gewöhnt hatte, dass da Musik drauf ist.
Wer hat ein Laufwerk gehabt?
Ne, genau, all diese Dinge, die gleich mit zu vermarkten damals oder mit zu verleasen, waren ja Riesentoffel damals und auch teuer. Das ist alles so sehr von sehr großem Mut, unternehmerischem Mut geprägt gewesen. Und er hat da der DAT wirklich ganz viel gebracht. Sein Führungsstil ging heute gar nicht mehr. Und ich sage mal, mein Führungsstil, vielleicht müsste man da auch meine Mitarbeiter befragen oder unsere Mitarbeiter befragen und auch oder meine Kollegen. Ich bin nicht alleine der Geschäftsführer, ich habe 2 Kollegen, Herrn Eifert, Dr. Wagner. Aber ich glaube, das bei mir zählt, dass man die Menschen arbeiten lässt, denen hier und da mal einen Ratschlag gibt, sonst beobachtet, welche Ergebnisse erzielt werden. Wenn diese Ergebnisse von dem abweichen, was wir vereinbart haben, dann nach Lösungen zu suchen, wie es verbessert werden kann. Weil ich glaube, oder ich für mich nehme nicht in Anspruch, dass ich irgendwas besser wüsste als die Kollegen, die jeden Tag mit den Themen, mit denen sie halt umgehen. Das ist völlig klar, denn diese verschrobene Ansicht habe ich nicht. Ich glaube, dass die Leute schon ziemlich genau wissen, was sie tun. Was manchmal hilft, ist ein Blick von der Seitenlinie, ein Hinweis, dass dies oder jenes schon irgendwie merkwürdig ist oder nochmal zu überlegen gilt. Und dann am Ende hat man natürlich die Frage, was kommt unterm Strich bei raus? Und das ist natürlich schon ein Thema, was mich sehr interessiert, weil darüber steuern wir das ganze Konstrukt DHT. Und das ist ja über die Jahrzehnte erfolgreich. Und ich bin jetzt vor gut 30 Jahren hier zur DHT gekommen und ich habe noch kein einziges Jahr erlebt. Toi, 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 muss man auf die Tischplatte klopfen. Und dass die DHT gewachsen wäre. Und ich habe selbst erst, das gebe ich gerne zu, in der Corona-Zeit verstanden, warum das so ist. Also die DHT hat jede Krise, die es gab in den letzten Jahrzehnten, also betriebswirtschaftlich unbeschadet überstanden. Nicht, weil wir nun die Überflieger sind oder irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Das ist nicht der Fall. Aber wir sind schon so eine Art ortsansässiger Versicherer, würde ich sagen, Fels in der Brandung. Und es ist so jetzt Corona-Zeit, da liefen wenig Fahrzeugverkäufe, da wurde halt wenig Fahrzeugbewertung gemacht. Dafür wurden die Autos länger gefahren, mussten mehr an die Werkstatt, wurde ergo mehr Reparaturkostenkalkulationen, Kostenvoranschläge gemacht. Also so ein bisschen wie kommunizierende Röhren. Und da ist tatsächlich die DHT immer, sozusagen, wenn das eine nicht so lief, lief das andere und umgekehrt. Und deswegen haben wir das große Glück, irgendwie immer im Zeitgeist mit vorne ran zu marschieren. Wir beschäftigen uns schon immer mit Kommunikation, schon immer mit Daten, schon immer mit Daten. Ja? Und neuerdings, also nicht so richtig neuerdings auch nicht, seit 8 Jahren beschäftigen wir uns auch mit KI. Und zu einer Zeit, wo hier noch niemand wusste, wer OpenAI ist oder so. Ne? Was haben wir, was machen wir im Wesentlichen mit KI? Also, oder vor 8 Jahren, was haben wir da schon gemacht? Wir haben hergegangen und haben Dokumente analysiert und haben unseren Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben, in Dokumenten bei der Fahrzeugdatenerfassung die Dinge zu finden, die sie finden müssen, um sie dann an der richtigen Stelle zu platzieren. Ja, und heute ist KI natürlich auch aus den DRT-Standardprodukt gar nicht mehr wegzudenken, wenn man an Bilderkennung, wenn man an Spracherkennung denkt. Denn da ist es auch so, bei der Spracherkennung haben wir nicht die Spracherkennungsmodelle erfunden. Die gab es natürlich schon oder die haben die relevanten Firmen da aufgebracht, aber was die Kompetenz der DRT ist, aus dem Transkript wiederum raus, die relevanten Begriffe rauszumänteln, die man sonst über die grafische Oberfläche, da klickt man halt auf den Kotflügel und so müssen wir halt den Kotflügel und ersetzen oder instand setzen oder mit welcher Zeit müssen wir aus dem Transkript ziehen. Und dann die Übersetzung in die Kalkulationssysteme organisieren. Das ist sozusagen das, was wir dazu beitragen. Aber erstmal muss natürlich die technische Lösung, Daten oder Spracherkennung zu machen, eine Datenerfassung über den Weg zu machen, ein Transkript zu erzeugen. Und dann geht es darum, was fange ich denn jetzt mit dem Transkript an? Da kann man sich bei jedem YouTube-Video mittlerweile angucken. Da wird eben die Schrift eben sozusagen, so wie sie ausgesprochen wird, angezeigt. Und wir nutzen eben dann dieses Transkript, um daraus dann eben eine automatisierte Reparaturkostenkalkulation zu machen. Geht nicht für jeden Prozess, auch klar, ne, für die Erfassung von Strukturschäden geht's gar nicht. Aber die Erfassung von Oberflächenschäden was glaube ich 80% aller sind, dient das schon sehr gut. Und da kann man natürlich dann die Prozesse hinten raus deutlich verkürzen.
Welche Gefahren können aus der KI resultieren, wenn man mal sieht, man könnte es ja auch anwenden und damit eben Fakes zu produzieren?
Naja, diese Gefahr besteht immer nicht bei der DAT, aber die Gefahr besteht natürlich schon, Fakes zu organisieren. Aber ich wüsste jetzt gerade den Sachzusammenhang nicht, wo das, an welcher Stelle das eine Gefahr darstellen sollte. Weil letzten Endes, das wissen wir alle, kann man heute, was man in den sozialen Medien sieht, wenn es besonders spektakulär ist, immer mit dem Beschleiß dann immer das Gefühl, kann das überhaupt wahr sein, muss man es halt immer nochmal prüfen, ob es so ist. Häufig fest, dass es dann nicht so ist. Und das muss man im geschäftlichen Zusammenhang, gerade wenn es um hohe Preise für Wirtschaftsgüter geht, sowieso tun. Das ist völlig klar. Das müssen wir machen.
Ich könnte die KI nutzen und sagen, gib mir mal die Preise für den Gebrauchtwagen oder gib mir mal die Restwerte für den Gebrauchtwagen auf Basis des Internets und dann wird die eben suchen.
Ja, und dann kommen die Preise, die Internetbörsen anbieten für ein bestimmtes Auto. Hast du dann das Auto der KI nicht detailliert beschrieben, was kein Mensch tut, das wäre ja dann das Prompt. Da wird auch die KI nur oberflächlich fündig sein und dann hast du das Gleiche, vielleicht schneller, als wenn du jetzt selber in den Börsen recherchierst. Aber letzten Endes die Aussagekraft der KI ist immer nur so gut wie der Prompt, den du generierst. Und den Prompt zu generieren, der exakt das Ergebnis bringt, was für dein Auto zutrifft, den möchte ich sehen. Also damit tut sich wahrscheinlich auch jeder private oder gewerbliche Nutzer sehr, sehr schwer. Da kann er gleich die richtigen Systeme nutzen, um das zu
machen. 30 Jahre DAT zur Silber-DAT passt dann auch dein Silberrücken sozusagen, den du hier jetzt dir erarbeitet hast. Welche Pfähle hast du eingeklopft eigentlich in den letzten Jahrzehnten, wo du jetzt hier bist?
Bei der DAT, ne?
Ja.
Ich habe, das würde jetzt irgendwie furchtbar eitel klingen, ne? Aber ich glaube, die Überführung von dem patriarchischen System, dass eben einer entscheidet, vom Kauf einer Klorolle bis zur Gründung einer Außenlandsgesellschaft alleine, diese Überführung in eine dynamische, agile Organisation, gemeinsam, wie gesagt, mit meinen Geschäftsführerkollegen, die jetzt ja auch schon 13 Jahre hier sind, das ist, glaube ich, eine große Leistung von uns allen, nicht von mir alleine, von uns allen. Und wenn ich die DRT heute so betrachte, gibt es im Detail immer noch Elemente, die 12, 13 Jahre Prüferabwesenheit überlebt haben, die uns nicht gefallen. Ja? Und deswegen werden wir jetzt oder starten wir jetzt gerade eine neue Transformation der Organisation in Sachen Internationalisierung, weil es natürlich so ist, dass am deutschen DAT-Wesen natürlich nicht die DAT-Welt genesen kann und sollte. Jedes Land funktioniert ja gesetzgeberisch und markttechnisch ein bisschen anders. Und da wollen wir in Zukunft mehr Fokus drauf legen, dass die Länder individualisierter gesteuert und entwickelt werden können. Weil ich sage ehrlich, also ich bin natürlich irgendwie stolz darauf, dass wir den Umsatz der DAT in den letzten Jahren gegenüber dem, als die Prüfer hier uns verlassen haben, verdreifacht haben. Das ist irgendwie schon toll, ja. Auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass 70% aus Deutschland kommen, 30% aus allen anderen Märkten. Das ist eigentlich nicht kein gutes Verhältnis. Ich will nicht, dass Deutschland reduziert wird. Das dürfte auf der Hand liegen. Aber eigentlich müsste das Verhältnis umgekehrt sein. Also wir müssen im Ausland auf diese 70% dann wachsen. Und das ist eine Aufgabe, die wir angehen und die wir schon seit längerer Zeit bearbeiten, aber jetzt mit noch mehr Vehemenz. Und da haben wir uns so eine funktionale Matrix überlegt, dass wir eben unsere Auslandsgesellschaften, die Akteure dort, die Synergien, die entstehen, da mehr einbinden und einbeziehen. Wir haben jetzt beispielsweise das Produktmanagement fachlich, nicht disziplinarisch, aber fachlich in die Hände eines Kollegen in Italien gelegt, ne? Damit dann eben auch die Bedürfnisse der Auslandsgesellschaften besser berücksichtigt werden und wir dort die Bedürfnisse, die dort haben, in unserer Produktentwicklung, die natürlich schwerpunktmäßig in Deutschland stattfindet, zumindest strukturell und auch organisatorisch hier stattfindet, dass die noch besser auf die Auslandsmärkte sozusagen abgestimmt ist.
Nun könnte man ja sagen, bleib im Land und nähr dich redlich. Was soll die DAT im Ausland?
Naja, also vielleicht will ich das mal mit einer Anekdote beantworten. Also wenn man mal die beiden Gesellschafter außen vor lässt, die ohnehin internationalen starken internationalen Bezug haben, also VDA und VDIK, wenn man die mal weglässt. Wenn ich also in Kreisen des ZDK BIV bin oder im Fahrzeug bei Fahrzeughandelsgruppen unterwegs bin und würde dort sagen, pass mal auf, wir sind hier eine deutsche Provinzbude, wir sind zwar groß und bedeutsam und so weiter, ne? Dann würden die sagen, Nitschmann, du hast einen Schuss nicht gehört. Weil es ist völlig klar, dass das nicht geht, sich auf einen, wenn auch großen, aber begrenzten Markt zu beschränken. Und das versteht jeder. Also das versteht auch die vorher zitierte freie Werkstatt, dass sie selbst irgendwann auf DAT verzichten müsste, wenn die DAT sozusagen nur noch in diesem einen Markt agieren würde. Wir müssen uns international aufstellen, um die nächsten Jahrzehnte genauso erfolgreich uns weiterzuentwickeln, wie wir das bisher gemacht haben. Da gibt's überhaupt keinen Dissens, auch nicht bei denen, von denen man sozusagen im ersten Blick glauben könnte, dass für die nur der deutsche Markt relevant ist. Ja, also da bin ich sehr zuversichtlich, da gibt's keine wie auch immer gearteten Hemmnisse. Was nicht passieren darf, ist, dass unter einer Internationalisierung der DAT jetzt der deutsche Markt leidet. Aber da gibt's eigentlich auch keine Veranlassung, das zu glauben, dass das passiert.
Lass uns nochmal über den DAT-Report reden. Jedes Jahr im Januar kommt eine neue Broschüre auf den Markt. Wenn man mal so durch diese zahlreichen Seiten und Charts blickt, die ja sehr, sehr gründlich auch den Automarkt strukturieren, nach Neuwagen, Gebrauchtwagen, nach Werkstatt, nach Marktentwicklungen, Zulassungen, Besitzumschreibungen. Also der Wunsch nach Individualmobilität ist weiterhin da, kann man konstatieren, aber die Umsetzung ist schlicht zu teuer geworden. Ist das eine Erkenntnis aus dem aktuellen Report?
Ja, klar. Also der muss man ja wissen, dieser Report, übrigens sei an der Stelle nicht unerwähnt, dass die Eltern des Reports, die Frau Heller und der Herr Dr. Entlein, seit jetzt nun auch schon weit über 10 Jahren, dort mit so viel Energie, Fleiß und Enthusiasmus rangeht, das ist schier beeindruckend. Die haben gemeinsam mit der Gesellschaft für Konsumforschung, die uns auch schon für viele Jahre begleitet, die werden ja auch im Moment gerade, glaube ich, verkauft, aber hoffen wir mal, dass das so gut weitergeht. Aber die haben wieder knapp 4.700 Endverbraucher befragt. Das ist krass irgendwie.
Persönlich?
Ja, ja. Ja.
Was ganz wichtig ist.
Das ist echt krass. Kostet natürlich auch ein Heiden Geld, aber es ist tatsächlich nicht nur für die DAT wichtig, sondern für die Branche wichtig. Dort eben die Erkenntnisse, die bei immerhin 90%, das ist ja auch so eine krasse Zahl, ne? Neu bei im Fahrzeugbestand in Deutschland, Pkw-Bestand in Deutschland, 49 Millionen Autos, 90% gehören privaten Endverbrauchern. Also wenn du dann 4.600 von dem befragst, oder 4.700, glaube ich, befragst, dann ist das eine höhere Validität, als jetzt die Sonntagsfrage vor der Bundestagswahl hat. Also das muss man schon mal klar sagen. Und wenn die jetzt, wenn aus diesen Zahlen erkennbar ist, dass die Leute befürchten, und das ist ja eine hohe Prozentzahl, ich glaube 40%, dass die befürchten, dass sie sich die Mobilität zukünftig nicht mehr leisten können, weil die Preise für die Fahrzeuge, ob neu oder gebraucht, permanent steigen, aber eben auch die Reparaturkosten in Dimensionen vordringen, die sich eben eine Familie schlicht nicht mehr so gut leisten kann, dann ist es so, dass das ein Warnsignal für die Branche ist. Wir müssen auf diese Entwicklungen reagieren und das nicht einfach nur sozusagen als Zahlengrab zur Kenntnis nehmen, was wir da bei dem Report befördern. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir den kostenfrei unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und natürlich besteht die Hoffnung, dass die Kunden dies auch, sagen wir mal, durcharbeiten und sind auch stolz und froh, dass die einschlägigen Ausbildungsstätten in Deutschland, ob jetzt auf universitärer Ebene oder eben auch in der normalen Berufsausbildung, dort auch den Report nutzen für Ausbildungszwecke. Da sind wir sehr, sehr, tun wir auch viel dafür, dass das so funktioniert und passiert. Aber was wir, wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, was wir auch, und das machen wir noch nicht so richtig lange, wir analysieren selbst, was würde denn jetzt eine Autohaus oder eine Werkstatt für Erkenntnisse aus diesem Report für sich als Unternehmen ziehen können. Und unser Außendienst, der ist aktuell mit genau diesem Thema unterwegs. Das ist jetzt was, was wir nicht in der, sozusagen, der Öffentlichkeit groß verbreiten, sondern da geht es wirklich darum, dass unsere Mitarbeiter da auch so einen kleinen Wissensvorsprung haben, weil der Report mit 84 Seiten, kleingedruckt, paar Grafiken, das ist schon auch eine Menge Holz. Und den sich jetzt durchzulesen und dann seine Schlüsse zu ziehen, das ist schon Aufwand von mehreren Stunden, die vielleicht nicht gleich jeder Zeit hat zu investieren. Und deswegen machen wir es da so ein bisschen einfacher, indem wir sagen, okay, wir haben ja auch Zeitreihen über Jahre, Jahrzehnte. Kann ich sagen, diese Entwicklung, die könnte für dich Unternehmer relevant sein. Und schau mal, ob du in deinem Betrieb da safe bist oder eben auch nicht. Ja, also das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, Kundenbindung kann über diesen Weg erzielt und erreicht.
Also klarer Hinweis an die Branche, lest den Report. Aber sag mir nochmal, was ist die Quintessenz daraus? Autofahren wird immer teurer, die Kunden haben nicht unbedingt mehr Geld in der Tasche. Ja? Was müsste da passieren?
Naja, fragst du mich was eigentlich ein Politiker beantworten müsste, ne? oder jeder Unternehmer für sich selbst. Also ich meine, die DAT ist, das haben wir ja eingangs schon geklärt, jemand, der sagt, was ist. Ja? Das heißt, und wir haben natürlich unsere Meinung, aber wir sind doch, ich betreibe doch nicht nebenher noch ein Autohaus oder eine Werkstatt und kann jetzt sagen, diese oder jene Maßnahme, die gilt für alle und ist immer richtig. Preise senken beispielsweise, funktioniert ja aus verschiedenen Gründen erstmal nicht. Aber es gibt natürlich davon abweichend oder da im Kontext stehend Maßnahmen, die im Prinzip eigentlich auch jeder kennt, ne? Dass man halt das Segment 2, Segment 3 Angebote macht, damit die in der Kundenstamm bleiben und dergleichen mehr. Also da glaube ich, da trauen wir den Unternehmern schon eine ganze Menge zu, das selbst für sich zu unternehmen. Unser Report und unsere Daten, die dienen eher so als Impulsgeber, damit man sich selbst reflektiert und sagt, ist das bei mir genauso? Habe ich das Problem, dass meine Kunden irgendwie, die Bestandskunden gar nicht mehr zu mir kommen? Untersuche ich das überhaupt? Beschäftige ich mich mit der Frage, wie häufig kommt denn eigentlich ein Kunde zu mir? Passt das zu diesen knapp einmal im Jahr, die wir jetzt über den DAT-Report ermitteln? Oder sind meine Preise inzwischen so hoch, dass viele meiner Kunden, die früher einmal im Jahr gekommen sind, jetzt plötzlich nimmer kommen? Habe ich die mal gefragt, ob die das genauso sehen wie die Leute, die wir hier im Report befragen? Das ist das, was wir eigentlich anregen wollen. Und dann muss jeder individuell darauf dann eine Antwort finden. Wenn er keine Antwort findet, ne, dann gibt es auch immer noch unsere Promoter, die dabei helfen kann, eine Antwort zu finden. Aber die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die können allenfalls sozusagen die herleiten, wie man zu Erkenntnissen kommt für das eigene Unternehmen.
Oder sie finden die Stellgrößen.
Die Stellgrößen, an welche wir drehen müssen und vielleicht irgendwelche krassen Abweichungen, wo man dann sieht, Mensch, hier wenn du durchschnittlich mit Standtagen über 90 unterwegs bist, dann stimmt bei dir was nicht, was ja an vielen verschiedenen Gründen liegen kann. Aber der Benchmark liegt eben so und so und die Spitzenkräfte sind, da sind sie Standtage halb so hoch. Also da muss an der Stelle gearbeitet werden. Und das sind so Dinge, die wir als Autoren oder als Lieferanten dieses Reports eben verstehen, dass Hilfe zur Selbsthilfe ist hier gefragt.
Aber die Erkenntnis kann man ziehen aus diesem Report, dass die Affinität zum Auto ungebrochen ist. Das heißt, dass auch diese Branche weiter prosperieren wird.
Ja, also das ist ja auch so ein Märchen, was eben häufig irgendwie in den Medien kolportiert wird und als Schlagzeilen so. Also wenn man einfach mal sieht, wie viel Menschen in Deutschland in urbanen Städten leben, in Großstädten leben, sind das bei bester Betrachtung 30%. Ne? Also sind 70% oder 2/3 wohnen mehr oder minder auf dem Land. Ne? Die sind auf ihr Auto in der Familie und je weiter auf dem Land sind sie auf 2 Autos angewiesen. Nicht, weil sie halt jetzt irgendwie Lust am Autofahren haben, das kommt ja häufig noch dazu, aber die brauchen es einfach, um ihren Alltag zu bewerkstelligen. Also wüsste ich nicht, wie die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in absehbarer Zeit so ausgebaut würde, dass eben genau diese Klientel, die 2/3 ähnlich wie in den Großstädten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnten. Na, das ist völlig klar. Und, wenn ein Großstädter sagt, also die Öffentlichen, die kommen hier im 10-Minuten-Takt, ne, dann glaubt der tatsächlich, dass das 10 Minuten sind. Und wenn der auf dem Land sagt, die kommen im 10-Minuten-Takt, dann meint er immer eine Stunde und 10 Minuten, die dazwischen Zeit vergeht. Ja. Und aus dem Grund sehe ich überhaupt nicht das Auto in absehbarer Zeit irgendwie als Transportmittel gefährdet. Ganz im Gegenteil ist es doch so, dass alle Transportmittel, die es sonst noch so gibt, ja, von der Bahn will ich ja gar nicht anfangen, aber eben auch Flugzeug oder andere Verkehrsmittel, die wir so kennen, die sind ja nun tatsächlich eher ein hervorragendes Marketinginstrument für die individuelle Mobilität, weil nur dort kannst du sicherstellen, dass du zum richtigen Zeitpunkt losfährst und meistens sogar, dass du zum richtigen Zeitpunkt ankommst und hast sogar noch, wenn Stau ist unterwegs, Alternativen, die du vorher eingeplant haben musst, zweifellos, aber die dann in der Regel dafür auch sorgen, dass du wirklich pünktlich dort ankommst, wo du willst. Es kann doch nicht sein, dass wenn du heute, und das geht allen, glaube ich, so, die geschäftlich unterwegs sind, bin ich ja auch hier und da, dass du kannst zu einem Termin, der vormittags oder mittags stattfindet, kannst du innerhalb von Deutschland nicht mehr am gleichen Vormittag oder gleichen Morgen losfahren. Geht nicht. Das ging über Jahrzehnte so. Das geht aber nicht mehr. Du musst am Vorabend irgendwo anreisen, damit du sicherstellen kannst, dass du morgens oder am Vormittag um 11 Uhr irgendwo bist. Ja, das geht nur mit dem Auto. Mittlerweile, oder reist am Vorabend an, was natürlich wieder familiär Prozesse oder Abhängigkeiten verursacht, oder dann eben auch Hotelübernachtungen, Zusatzkosten und so weiter verursacht. Alles verrückt, und die Situation spricht im Prinzip dafür, für mich im geschäftlichen Umfeld, im Privaten ganz genauso, dass die private, persönliche Mobilität übers Auto, das werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben, dass die eingeschränkt ist, glaube ich nicht.
Lieber Jens, herzlichen Dank.
Bitteschön, hat mich sehr gefreut. War sehr gut.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Autohaus-Podcast mit DAT-Geschäftsführer Jens Nitschmann, direkt aus dem Headquarter der DAT aus Ostfildern. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.